Herzlich willkommen zur letzten Folge in der zweiten Staffel von Fast and Curious. Ich wurde übrigens ein paar Mal gefragt, warum wir das eigentlich immer dazu sagen. Denn wenn man da so in dieser Folge ist, weiß man ja eigentlich, in welcher Folge man ist.
Aber und das interessiert einen auch nicht, aber
es
egal.
Das interessiert einen eigentlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Antwort ist, dass wir wie so kleine Kinder mitzählen, wie viele es schon sind und es gar nicht glauben können, dass wir jetzt schon fast 24 Folgen aufgenommen haben. Und in der heutigen Folge lassen wir uns mal so richtig Zeit, machen mal den Catch-up länger und beantworten alle möglichen Fragen von euch, zu denen wir nicht gekommen sind in den letzten Wochen. Und das machen wir heute mal ein bisschen weniger fast und ein bisschen mehr nachdenklich und slow. Dann könnt ihr uns also auch so richtig beim Nachdenken zuhören. Und jetzt starten wir gleich rein.
Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über unser Seelenleben. Als Deep Dive machen wir heute ein großes Ask Us Anything und beantworten Fragen zu Mut, Zufriedenheit, Delegation, Weiblichkeit und Kritik. Und mehr. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch einmal wieder AG1 vorstellen. Und wie ihr mittlerweile bestimmt wisst, schwören wir beide ja schon seit langer Zeit auf AG1. Und daran ändert sich auch nichts, denn bei mir hat sich AG1 wirklich zu so einem Key-Habit entwickelt. Also ich starte dabei mit AG1 in den Tag. Das ist quasi so meine Morgenroutine. Und das ist das erste Habit, was ich erfülle und wo ich mich gesund mitfühle, was lecker ist, wo ich einfach das Gefühl habe, ich habe meinem Körper als allererstes am Morgen erstmal was Gutes getan. Und danach folgen dann alle anderen Habits, die ich versuche einzuhalten, wie weniger Zucker essen und sonstige Sachen. Aber mit AG1 fängt es wirklich an. Und ich fange da immer so an, dass ich ein Glas kaltes Wasser habe, einen Löffel AG1 reinmache. Dann mache ich noch ein bisschen Eiswürfel, ein bisschen Zitrone rein, weil ich es damit einfach super lecker finde. Und dann mixe ich das einmal rum. Und schon habe ich eine wissenschaftlich basierte Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und. Es ist also für mich einfach ein praktisches, hochwertiges Nährstofffundament, das nicht mal eine Minute morgens in Anspruch nimmt.
Ja, und AG1 hat ganz viele Vorteile. Du hast weniger Heißhunger am Tag, erholsameren Schlaf in der Nacht, hast eine perfekte Skincare-Routine zum Trinken, die zu natürlich schöner Haut, Haaren und Nägeln führt. Und damit ihr jetzt auch mit eurer AG1-Routine loslegen könnt, empfehlen wir euch, ein AG1-Abo abzuschließen. Dann wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ohne Vertragslaufzeit. Ihr könnt jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ihr euer Abo unter drinkag1.com/fast abschließt, erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 40 Euro gratis dazu. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com/fast vorbei und unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1. Alle Infos zu den gesundheitlichen Vorteilen findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Ketchup. Ja, ich bin inzwischen im Allgäu angekommen und mache hier mehr Generationen Urlaub mit meinen Eltern, meiner Schwester, meinem Schwager, deren Kindern und meinen eigenen Kindern. Und Philipp kommt morgen für ein paar Tage vorbei. Und das ist eine große Familientradition. Also Lea, das machen wir jetzt schon seit mein großer Sohn auf der Welt ist. Also seit circa 14 Jahren fahren wir jedes Jahr zwei Wochen in die Sommerferien zusammen. Du warst ja auch schon mal dabei, nicht? Beim Segeln. Und jedes Jahr denken wir uns irgendwas Neues aus. Und ich liebe diese gemeinsame Zeit, denn dank meines Schwagers, Fabi, haben wir von jedem dieser Urlaube ein Fotobuch oder einen Film. Und das wäre so das Letzte, was ich jemals in meinem Leben hinkriegen würde. Aber meine Kinder lieben es heute schon, die Filme von vor 5 oder 10 Jahren zu schauen. Und ich merke dabei immer wieder, ich bin einfach so ein großer Familienmensch und wir haben einfach so wunderschöne gemeinsame Erinnerungen im letzten Jahrzehnt gesammelt, die uns jetzt niemand mehr nehmen kann. Und wir haben immer gesagt, Gott sei Dank in Echtzeit, also erstmal Kinder geht's uns nicht gut, ne? Und haben immer gesagt, wir sammeln jetzt hier Kraft für die Phasen im Leben, die es ja auch irgendwann mal geben wird, wo alles nicht ganz so einfach ist oder wo jemand krank ist oder wo es jemandem nicht gut geht. Und wie du ja weißt, ist diese Phase jetzt sozusagen eingetreten, ohne dass ich die jetzt hier vertiefen möchte. Vielleicht mache ich das mal irgendwann, aber jetzt würde ich, glaube ich, gleich anfangen zu weinen. Deswegen deute ich das nur deshalb an, um zu sagen, es ist wie bei Frederik die Maus, du sammelst Sonnenstrahlen in guten Zeiten, damit sie dich wärmen in Zeiten, in denen es dann mal kälter und schwerer ist. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass wir dieses Jahr nochmal alle zusammen verreisen können.
Ja, also ich fühle total mit dir und es ist großartig. Ich war ja selber dabei und auch in diesem Erinnerungsschwelgen war ich dabei, als ihr die Videos gezeigt habt von den letzten Urlauben und wie ihr dann da wirklich so wie im Kino alle vorsaßt und so mitgefiebert habt, obwohl ihr ja alle dabei wart, aber da waren die Kinder auch noch viel kleiner und so. Also echt Props an Fabi, dass der das immer macht, ist so wundervoll. Ja. Und dass ihr das habt, auch in diesen Phasen, wo man das alles wieder rausholen kann und gucken kann, was damals war und wie es anders war und das einem doch noch so eine Kraft geben kann. Das ist einfach wundervoll. Und ich habe gerade auch meine Eltern hier, aber ich sitze mit euch hier im Podcast zusammen. Sehr, sehr schön. Nein, die sind ja, ich habe sie ja öfter und die sind gerade bei uns auf dem Land. Wir sind jetzt in Brandenburg in unserem Haus auf dem Land und auch als Family und machen gerade die Terrasse neu und so weiter. Das heißt, ich gucke von oben hier in so eine riesen Baustelle im Garten und hier oben machen wir alle Schränke neu.
Das ist aber auch gefühlt schon seit 2 Jahren oder so.
Es ist
so,
auch, oder? Das ist so eine Forever-Baustelle und zwar deswegen, weil wir hier ja nicht wohnen. Das heißt, wir sind so selten da, dass wir es dann nur hier weitertreiben können bei den 1000 Sachen, die wir machen. Und da komme ich zu meinem Struggle gerade, dass wirklich, also gerade ist wieder so landunter. Du hast ja gesagt, es ist bei dir auch so, aber ich glaube, die Leute da draußen haben das Gefühl, wir sind so unendlich Urlauber. Also wir sind einfach gerade die ganze Zeit im Urlaub.
Haben wir ja auch ihnen genau so gesagt und suggeriert, dass das so sei. Ja.
Und das ist ja auch so. Und gleichzeitig ist es so, dass einfach trotzdem noch so viel Arbeit anfällt. Und ich einfach, also ich bin die kompletten letzten Wochen nicht vor 2 ins Bett gegangen.
Wow.
Und das merke ich wirklich total. Und ich will mich gar nicht beschweren. Es ist ja self-chosen. Also ich will mich überhaupt nicht beschweren darüber. Und es ist trotzdem so, dass ich so denke,
Also ich will mich beschweren. Ich will mich beschweren, weil...
Bei wem reichst du die Beschwerde
leider
ein?
Leider bei mir selber reiche ich sie ein. Aber es ist wirklich so, ich sitze hier abends und dann trinken wir irgendwie gemütlich ein Glas Aperol-Spritz und dann bringe ich meine Tochter für gefühlt eine Stunde ins Bett und dann ist es so spät, dass ich schon selber gleich mit einschlafen könnte und dann raffe ich mich nochmal auf und sitze hier auch bis 1 Uhr morgens am Laptop, weil ich halt auch tagsüber den anderen nicht auf den Keks gehen will mit ich sitze hier die ganze Zeit und arbeite. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also mache ich es nachts. Und natürlich können wir uns nur bei uns selbst beschweren. Also keiner hat uns gezwungen, dass gerade der Fußballverein hoch 1000 ist und das 10 more in gerade irgendwie richtig Anlauf nimmt. Und trotzdem tue ich mir dann leid. Tue mir dann so um Mitternacht leid und denk so, oh Mann, wie du sagst, the struggle is real und so viel Urlaub, wie wir gerade machen, das rächt sich halt auch ein bisschen.
Und ehrlicherweise, und gleichzeitig habe ich dann letztens einen Film wieder entdeckt, weiß nicht, hast du den gesehen, Das Streben nach Glück von Will Smith?
Ach, war der schön.
Der ist so schön über diese echte Geschichte von Chris Gardner. Ja. Und der ist ja Multimillionär geworden. Und
der hat doch diese Boxen wirklich durch die Gegend getragen, ne? Solche Röntgengeräte oder sowas.
Genau, der hat so Röntgengeräte verkauft und wurde dann quasi obdachlos und hat ein Jahr in Obdachlosigkeit gelebt mit seinem kleinen Sohn alleine, also alleinerziehend ohne jedes Geld und hat dann eine Chance auf ein unbezahltes Praktikum in einer Bank sich selber ergattert und den Job auch bekommen, obwohl er währenddessen obdachlos war und noch nicht mal seine Sachen waschen konnte und kein Mensch sozusagen das wusste, er hat es keinem erzählt und hat dann so Gas gegeben da und so, also und das ist so wundervoll gespielt. Ich weiß, dass Will Smith ist ja gerade, sag ich mal, ein bisschen kontrovers diskutiert.
Ja, aber deswegen kann man trotzdem toll finden, was der gemacht hat.
Aber diese Filme sind der Hammer. Ja. Der kann so unfassbar toll spielen. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, so Lea, komm mal runter. Ne? Also es ist ein hohes Ross, von dem du gerade redest.
Du bist nicht obdachlos.
Genau. Du hast nicht nur noch 5 Euro in deinem Portemonnaie. Nee. Du bist nicht alleinerziehend mit einem Kind.
Alles selbst gewählt.
Genau, es ist selbst gewählt. Und dann... mache ich aber dann in diesen Phasen immer Folgendes. Also wenn es so Phasen gibt, wo es so klein wird und wo ich so merke, dass mir alles wieder über den Kopf wächst und dass es einfach zu viel ist und dass ich auch so hart kooperativ gerade unterwegs bin. Mhm. Also ich bin so überhaupt nicht in meinen Hebeln, wo ich Sachen hebeln kann und andere machen, sondern ich mache es alles selber gerade. Dann erinnere ich mich immer so an ein tolles Zitat von Bill Gates und das heißt wieder auf Englisch: Most people overestimate what they can do in a year and underestimate what they can do in 10 years. Ja, also das heißt, wir denken immer, was wir alles in einem Jahr machen können wir denken nicht in groß genügend Zeithorizonten oder Räumen. Und was ich also jetzt gemacht habe, 10 Jahre sind für mich zu weit, die kann ich nicht denken. Aber ich habe gedacht, ich bin jetzt 35, ich nehme mal mich als 40-Jährige. Mhm. Und jetzt habe ich quasi so ein Moodboard aufgebaut für mich als 40-Jährige und habe überlegt, wie alt sind dann die Menschen, meine allerliebsten Menschen, wie alt sind die eigentlich? Dass ich auch mal ein Gefühl kriege für, wo sind da meine Eltern? Wie groß sind schon meine Kinder in 5 Jahren? Mhm. Wer bin ich? Womit verbringe ich meine Zeit? Was erfüllt mich wohl mit 40? Was will ich bis dahin eigentlich wieder reaktiviert haben? Zum Beispiel war ich früher total musikalisch. Ja? Ich habe Klavier gespielt, Saxophon gespielt, in ganz vielen Jazzbands und so. Habe ich 100 Jahre nicht mehr gemacht. Das heißt, was will ich eigentlich alles so in meinem Leben wieder reaktivieren? Und wenn ich mir ein Jahr angucke, dann macht das immer keinen Sinn, weil es viel zu kurz. Also da komme ich ja nicht weit. Aber wenn ich mir 5 Jahre angucke, macht ganz viel wieder Sinn. Und ich versuche dann quasi diese Perspektive zu nehmen, auch auf mich als Unternehmerin und überlege, okay, wofür mache ich das eigentlich und wo will ich mit 40 stehen, weswegen ich jetzt gerade wieder mir die Nächte um die Ohren haue und so tief im Detail drin und so operativ dass es gar keinen Sinn macht.
Nein, es macht keinen Sinn und die Übung kann ich dann dir auch gleich mal nachmachen, weil ich bin genau die gerade overestimated, was man in einem Jahr machen kann und habe so viel in die nächsten 4 Monate reingeladen, dass ich mit Schnappatmung unterm Weihnachtsbaum liegen werde. Aber ich glaube, dass dieses Horizont aufmachen, einmal sagen, warte mal, wie du sagst, stell mal vor, wir hätten noch 4 Jahre mehr.
Dann kriegst du richtig Bock drauf.
Ja, du kriegst Bock drauf.
Ich habe Zeit, ich muss es nicht alles jetzt machen.
Und du lernst halt auch, it's a marathon, not a sprint. Ja, also Projekte von irgendwie deiner Akademie über meinen Fußballverein und so weiter sind kein Sprint. Und wenn man jetzt denkt, man muss alles bis Weihnachten gelöst haben, nee, muss man nicht. Ja, also da kann man irgendwie durchaus irgendwie so, sich noch ein bisschen mehr Zeit geben. Und genau das Gefühl habe ich gerade. Ich brauche nicht nur mehr Zeit, sondern auch die Perspektive. Warum mache ich das alles? Wo geht das hin? Und ich glaube, die Sport hänge ich mir jetzt hier mal ins Hotelzimmer ab heute Abend.
Deep Dive. So, jetzt sind wir in unserem Ask Us Anything Deep Dive und wir werden einfach die Fragen hier reinschneiden und dann munter miteinander darüber diskutieren. Und ich freue mich schon, wir kennen nämlich die Antworten des anderen nicht, deswegen bin ich ganz gespannt, das ist ein großes Experiment, was du so erzählen wirst. Hier. Genau, und deswegen geht's los mit der ersten Frage.
Hallo liebe Lea, hallo liebe Verena. Ich muss euch auch einen riesen Dank aussprechen. Ich bin so ein großer Fan von eurem Podcast. Jeden Donnerstag bin ich morgens schon ganz gespannt drauf, den neuen Podcast zu hören. Ich habe von Folge 1 jede einzelne Folge gehört und es hat mich bisher so inspiriert und so motiviert und so viel Mut gemacht. Deswegen tausend Dank für euren wunderbaren Impuls. Und meine Frage an euch, wann habt ihr euch eigentlich entschieden, mutig zu sein?
Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe da schon ganz oft drüber gesprochen, dass ich als Kind ja schüchtern war und den Mut nicht in die Wiege gelegt bekommen habe. Und deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal aufzählen, aber ich wollte ein Zitat wieder mal. Ich hau
natürlich
euch zu Zitaten.
Wie könnte
in dieser
Lea
Folge,
ohne Zitat irgendwie starten? Ja.
Ich habe echt so ein Zitat-Buzzer hier vor mir, wie so Stefan Raab, diese Knöpfe, zack, Zitat. Aber eins hat mir wirklich so geholfen, was Mut angeht. Und das war das Zitat von Eleanor Roosevelt. Und das ist folgendes: You would worry less what others think of you if you knew how seldomly they do. Also, ich habe immer ganz viel damit mich beschäftigt, was andere von mir denken, mich zu schämen, mich fremd zu schämen für andere und so weiter. Ich habe so viel Scham und zu viel Empathie wahrscheinlich, dass ich einfach zu viel auf andere gucke und nicht so sehr auf mich selber. Und das hat dazu geführt früher, dass ich nicht so mutig war, weil ich einfach dachte, das Tennis spielen kann ich noch nicht, Klavier spielen bin ich noch nicht so gut und so weiter und so fort. Und de facto habe ich irgendwann gecheckt, es interessiert einfach gar keinen, was du machst, weil die gucken alle auf sich selber. Und das hat mich so befreit. Und ich versuche dieses Zitat jetzt allen jungen Leuten die ganze Zeit zu sagen, wenn ich sie sehe und merke, dass sie sich irgendwo zurücknehmen, dass ich einfach sage, they don't care. Mach einfach, was du machen möchtest.
Ja, lustig. Und ich habe bei der Frage sofort an meine Großmutter gedacht, die für mich die mutigste Frau war, die ich kannte. Sie ist leider viel zu früh gestorben. Sie ist alleine mit ihren Schwestern und ihrer Mutter aus Ostpreußen geflohen, hatte in den schweren Nachkriegsjahren, hat sie da ihre Familie versorgt, selber 4 Kinder bekommen, war total unkonform für ihre Generation. Mhm. Also zum Beispiel immer, wenn ich kam, hat sie gesagt, so meine Süße, jetzt hörst du erstmal auf, dich so gut zu benehmen. Das kannst du in Bielefeld machen. Bei mir bist du jetzt einfach mal Kind und darauf stoßen wir jetzt erstmal mit dem Orangensaft mit Sekt an, da war ich glaube ich 10 und es war total unpädagogisch.
Da war Sekt drin oder was?
Da war Sekt drin, durfte ich meinen Eltern nicht erzählen, fand ich so geil.
Wow.
Und das
Omi
war natürlich total... Und das war natürlich total unpädagogisch, aber einfach total toll. Und als ich an ihrem Grab stand, da, weil wir so eng waren, weil sie so meine Wingwoman war, war mir so klar, und da war ich 19, dass wir es nicht in der Hand haben, wann das Leben vorbei ist. Und dass es sich einfach nicht auszahlt, bis dahin nicht mutig zu sein. Mhm. Keiner wird dir eine Absolution geben und sagen, gut, dass du immer irgendwie auf Sicht gefahren bist, dass du keine Fehler gemacht hast, dass du das immer alles brav gemacht hast, wie man das von dir erwartet hat. Nee, das wird keiner sagen. Und sie war das perfekte Beispiel dafür, was alles in so einem Leben drin sein kann, wenn man zum Teil keine Wahl hat, aber zum Teil sich auch aktiv einfach dafür entscheidet, mutig zu sein. Und insofern ist meine Großmutter die Person gewesen, die mir Mut beigebracht hat. Okay, next.
Hallo liebe Lea, hallo liebe Verena. In welches Leben einer öffentlichen oder nicht öffentlichen Person würdet ihr denn gern mal für einen Tag schlüpfen und warum?
Ja, da habe ich jetzt gefühlt einen halben Tag drüber nachgedacht, in welches Leben ich da gern schlüpfen würde, um dann zur Erkenntnis zu kommen, dass es entweder zu viele gibt oder ganz ehrlich, ich mein eigenes Leben zu gerne mag. Immer wenn ich so dachte, willst du Olaf Scholz sein? Nein, willst du nicht. Willst du irgendwie der VW-Vorstandsvorsitzende sein? Nein, willst du nicht. Und nachdem ich sie alle durch hatte, war ich so, nein, ich würde gerne mein Leben weiterleben. Also überlasse ich dir die Antwort.
Also bei mir gibt es ganz viele. Die eine ist auf jeden Fall, wem ihr unbedingt folgen müsst, und die nehme ich jetzt auch, ist die Sarah Blakely von Spanx, die Gründerin. Müsst ihr auf Instagram folgen. Ich finde die so großartig, diese Frau. Und da muss ich eine Anekdote zu erzählen, die ich über sie gelesen habe. Und zwar, also die hat erstmal 2000 Spanx, also um 2000 herum Spanx gegründet mit 29. Aus
das sind
eigenfinanziert,
so,
5000
Hosen,
Euro.
Bauchweghosen.
Genau, das ist so Shapewear aus den USA. Und die hat letztes Jahr Blackstone, hat die Mehrheit übernommen im Oktober. Und die hat jetzt, also ist eine Milliardenunternehmerin. Ja. Sie hat auch Milliarden bekommen dafür, weil sie es komplett selber finanziert hat. Also es ist wirklich total krass. Mhm. Ist verheiratet mit Jesse Itzler, der ist auch Unternehmer, Rapper und Extremsportler. Und die Frau
klar,
ist
in Amerika
einfach,
ist man nicht nur Unternehmer, da ist man auch noch Rapper und Extremsportler. Und dann ist man auch noch witzig, hat 4 Kinder
natürlich.
Und ist selbstironisch. Ja,
klar.
Natürlich. Ja.
Und, aber die sind wirklich das alles. Und auf jeden Fall, die ist halt so cool. A, der zu folgen ist einfach so witzig und inspirierend und auch so, wie ich dich und uns auch wahrnehme, hoffentlich, dass wir auch die Fehler zeigen und das, was nicht läuft und irgendwie auf die Nase fallen und nicht versuchen zu suggerieren, dass alles perfekt ist.
Ja. Und ich bin ja auch Extremsportlerin. Ja.
Du bist absolut Extremsportlerin. Ja. Ich ja nicht, deswegen bin ich so ein riesen Fangirl.
Bist du
Rapper.
Jetzt
muss ich noch eine Geschichte von ihr erzählen. Das fand ich nämlich so cool. Die hat damals, als sie Spanx gegründet hat, brauchte sie einen Chef-Einkäufer, den sie unbedingt haben wollte. So, für ihre Shapewear, um die zu kaufen. Und dann hat sie ihm einen Schuh geschickt, einen einzelnen, mit einer Notiz drin zu ihm nach Hause. Und da stand drin, weil sie hat versucht, an den ranzukommen und es ging nicht. Ja? Der hat sie abgeblockt, ist nie rangegangen und so weiter. Und dann stand auf dieser Notiz, I'm just trying to get my foot in the door. Please take 10 minutes to talk to me. Und wie geil ist das denn? Ja,
das ist
also
so geil.
Unkonventionell und so geil und so different. Also, weißt du,
mega.
She dares to be different. Und das finde ich einfach cool. Deswegen würde ich so gern ihr Leben einmal leben.
So, nächste Frage, besonders für unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen.
Hi Lea, hi Verena. Hier ist Lara Sophie Botur. Ich bin auch seit einem halben Jahr aktiver auf LinkedIn geworden und folge euch seit einer Weile. Mich interessiert die Frage, was glaubt ihr, braucht man noch einen Master? Habt ihr das Gefühl, dass sich das Bildungssystem weiterentwickelt? Geht es mehr in Richtung Studium oder praktische Erfahrung? Ich würde da gerne eure Einschätzung wissen, da es auch eine meiner persönlichen Fragestellungen gerade unterstützen könnte bei der Entscheidung.
Ja, also ich habe ja ein LIZÖK-HSG, ein Lizenziat Ökonomikus, so heißt mein Abschluss.
Ja, 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 ja.
In Fachkreisen.
Du hast irgendeine Krankheit, wo ich dir jetzt mit helfen muss.
In Fachkreisen sehr renommiert. Leider sind die Fachkreise so klein, dass es keiner weiß. Aber nee, ist okay. Also eigentlich bin ich Diplomkauffrau, ja, aber das ist ja nun wirklich ein Titel aus dem letzten Jahrhundert. Mhm. Und mein LIZÖK dauerte 4 Jahre, also war ein Betriebswirtschaftslehre-Studium. Und ich glaube, rein karrieretechnisch betrachtet, würde ich sagen, Berufserfahrung on the job lernen schlägt immer den Master, ja? Weil wenn du einen guten Bachelor machst und der ist ja jetzt auf 3 Jahre verkürzt gegenüber meiner Studienzeit, waren es noch 4, dann kommst du als junger, motivierter Mensch aufgeladen mit ein bisschen Theorie und ein bisschen Praktikumserfahrung dann da an und aus meiner Sicht solltest du dann erstmal loslegen, weil den Effekt werden wir alle, die schon fertig sind mit ihrem Studium und schon gearbeitet haben, gehabt haben, dass man im Job ankommt und denkt so, oh Gott, also kann ja nichts von dem, was hier von mir erwartet wird und nichts von dem habe ich in der Uni gelernt. Ja. Und dann gibt's erstmal so einen Realitätscheck aus, was ist eigentlich wirklich wichtig. So, und dann kann ich mir aber gut vorstellen, und da habe ich so einen im Kopf, der hat für Philipp gearbeitet und ist dann zum Master nach Stanford gegangen. Mit ein bisschen Berufserfahrung im Rücken dann und wissen schon, was kann man und was will man noch lernen, dann so einen geilen Masterstudiengang an einer tollen Uni, idealerweise vielleicht sogar im Ausland zu machen, das finde ich dann aus Horizonterweiterung richtig reizvoll. Das mag karrieretechnisch gar nicht unbedingt nötig sein, aber stellt euch mal vor, plötzlich ist Stanford oder die LSE in London oder Bocconi in Mailand auf dem Plan und dann atmet man da auch noch irgendwie Land und Leute ein. Mhm. Das finde ich schon cool und auf der anderen Seite ist es natürlich teuer. Du hast Opportunitätskosten des Nichtarbeitens. Also wenn ich mich festlegen müsste und jemand steht vor mir und ist 22 und sagt, ich habe jetzt Bachelor fertig, soll ich jetzt Master machen oder erstmal arbeiten, würde ich sagen, Kopfsprung rein in die Arbeitswelt und erstmal schwimmen lernen.
Das ist so witzig, weil ich habe ja nur einen Bachelor gemacht. Also ich wollte immer einen Master machen. Eigentlich hatte ich damals geplant, dann bei BCG wird der einem finanziert in dem Programm, wo ich drin war. Und das war so mein Plan. Und dann bin ich ja bei BCG rausgegangen zu Olli Samwa und dann ist es einfach nie mehr dazu gekommen zu dem Master. Und ich finde das so komisch, weil gerade sehe ich ganz viele auch sehr erfolgreiche Leute, die so ein bisschen so ein Bildungsbashing betreiben. Mhm. Also alle Zertifizierungen werden gerade so ein bisschen runtergezogen. Wieso muss man eigentlich noch studieren, diese ganzen Noten und so weiter.
Abi-Note interessiert doch keinen. Ja.
Genau, und das Ding ist aber, das können halt nur Leute sagen, die es zu was gebracht haben.
So ist es.
Und da hast du halt auch viel Glück gehabt. Also ich hatte einfach auch Glück, dass ich mit einem guten Bachelor von einer sehr guten Uni und so dann auch in die richtigen Ecken reinkam, wo ich zeigen konnte, was ich kann. Und jetzt fragt natürlich keiner mehr, hast du eigentlich einen Master? Ja, es interessiert keinen mehr, weil meine Berufserfahrung total überwiegt. Aber ich finde, das ist sozusagen in der Rückschau richtig. Aber nach vorne hin würde ich zum Beispiel raten, mach den Master. Ich würde sagen, es ist so toll, noch zu lernen, wie man lernt. Es ist so Hammer und das Wichtigste im Studium, deine Netzwerke aufzubauen, habe ich damals gemacht, aber auch nicht gecheckt, dass das so wichtig ist. Du wirst reifer, du zeigst, dass du was beenden kannst, du zeigst Durchhaltevermögen, du zeigst, dass du dich mit einer Materie tief befassen kannst und so. Also es ist schon immer noch, wir sind in einer Phase, wo du quasi Zertifizierungen, Gütesiegel irgendwie brauchst. Und natürlich, wenn du es irgendwann geschafft hast, dann brauchst du das alles nicht mehr, weil dann hast du andere Gütesiegel und Zertifizierungen. Die hat das und das aufgebaut und dann verkauft, etc. Aber das ist aus der Rückschau richtig und nicht aus der Vorwärtsschau. Deswegen würde ich wahrscheinlich das Gegenteilige sagen und sagen, mach den Master, mach das Studium, versuch dich richtig gut auszubilden, weil du damit einfach deine Chancen erhöhst, dein Netzwerk verbreiterst und dir Opportunitäten kreierst. Dazu passt jetzt ja super die nächste Frage.
Liebe Verena, liebe Sophie, hallo, hier spricht Naji. Folgendes Szenario. Ihr müsstet von heute auf morgen einen neuen beruflichen Weg einschlagen. Dabei solltet ihr entweder eine neue Ausbildung beginnen oder ein neues Studium. Sollte aber eben in eine andere Richtung gehen als bisher. Was würdet ihr machen?
Ja, wie soll es anders sein? Ich würde natürlich jetzt Psychologie studieren.
Natürlich.
Natürlich. Und irgendwie, weiß ich nicht, Therapeutin und dann wahrscheinlich auf Umwegen doch wieder Business Coach werden.
Aber wie schön, dass du Business Coach bist und dir das erspart hast. Nein, das ist ja ein Megastudium. Aber deswegen ist es nicht ganz ehrlich von dir zu sagen, die Frage war ja, es muss was ganz anderes sein de facto.
Obwohl, sorry, aber Psychologin bin ich wirklich gar nicht.
Nein, also,
das ist schon sehr anders.
Stimmt. Ja, ich, wie könnte es anders sein, würde gerne Softwareprogrammiererin sein.
Na klar.
Also ohne nachzudenken, was würde ich darum geben, richtig geil coden zu können? Also ich habe da dieses Bild von mir, wie ich in diesem Coworking Vacation Remote Ort sitze, Tagessätze aufrufen kann, dass hier schwindelig wird und da wegcode und die Leute sagen, Wahnsinn. Also die kann einfach Code schreiben, das hast du noch nicht gesehen. Hast du dir deren GitHub-Profil mal angeguckt? Also da würde ich mich als absoluter Rockstar, dann würde ich auf so Hackathons abhängen und dann wird es immer heißen, krass, die ist 43, die hat Kinder, sieht man der gar nicht an, die kann so geil coden. Also
ich glaube, du würdest so vereinsamen vor deinem Laptop im Keller.
Null würde ich vereinsamen. Wäre bei so WLAN, LAN-Hackathons wäre ich die ganze Zeit und würde da mich betteln und dann würde mich Mark Zuckerberg irgendwie anrufen und sagen, dürfte ich mal eine Stunde mit dir haben und so.
Auf
so eine
jeden
ich,
Fall würde das so passieren.
Ja. Okay, dann mal gleich weiter mit der nächsten Frage.
Hallo liebe Lea und liebe Verena. Ich wüsste gerne von euch, bei welchen Aufgaben ihr euch noch schwer tut, sie abzugeben, beziehungsweise anderen Leuten diese auch komplett zu übergeben, damit ihr den Fokus auf eure Prios setzen könnt, im Unternehmerischen wie im Familiären. Ganz liebe Grüße von Alex.
Ja, ich beziehe es mal aufs familiäre Private, die Frage. Und wo ich echt schwer abgeben kann, auch wenn mein Mann, der springt jetzt im Quadrat vor Freude, dass ich das hier zugebe, ist bei der Orga unserer Kinder und des Haushalts. Ja, also ich beschwere mich da immer so alle paar Tage mal, aber eher so aufmerksamkeitsheischend nach dem Motto, guck mal, was ich alles mache, guck mal, wie toll ich bin. Siehst du mich auch? Guck mal, wie toll das hier läuft. Das ist alles deine Frau, die das hier macht. So, ja, das mache ich schon. Aber eigentlich nur, um dann Anerkennung zu kriegen und Applaus. Und wenn er dann immer so ganz brav sagt, ich kann dir auch was abnehmen. Also, du musst das nicht alles machen. Dann, nein, ich mache das schon. Keine Sorge, ich mache das schon. So, also, weil ich das einfach so gerne mache. Ich auch der Meinung bin, dass nur ich das kann. Also, ist ja auch krass komplex, so Hundefutter bestellen und
wo
zu
die
überlegen.
Kinder wann zu welchem Sport müssen.
Das, wer soll das übernehmen können außer mir?
Diese Komplexität, die
was gepackt werden muss, ja? Das ist der geilste Moment bei uns zu Hause, wenn wir packen, bin ich so ultra maximal gestresst, dass alle, inklusive meine Kinder, wissen auch, Mami packt, lass sie mal lieber ganz in Ruhe so. Also, weil ich einfach das so stressig finde zu packen. Aber meinst du, wenn Philipp sagt, ich kann ja das Packen übernehmen? Nein, das mache ich schon, ja? So, dann machst du das, schmeißt du das da alles wild rein und es fehlt die Hälfte. Stimmt natürlich gar nicht, aber denke ich so. Also, ich kann familiär, orga-technisch wirklich nicht gut delegieren und ich will es eigentlich am Ende auch nicht.
Weil du dich dann als einfach gute Mutter fühlst? Oder was ist das Gefühl,
das
es dir gibt?
Weil ich dann einfach meiner Kontrollsucht nachkomme, zu wissen, ich habe alles unter Kontrolle, alles flutscht hier, alles greift ineinander. Und das macht mich so maximal glücklich, wenn ich dann abends so fertig bin und denke so, ha, von wegen, man kann nicht arbeiten und einen Haushalt organisieren. Das kann man sehr wohl und so. Also ich glaube, es ist genau, gute Mutter sein, so dieses Gefühl, ich habe alles im Griff. Und ich mag es halt einfach, wenn es läuft. Und dann denke ich so, dafür bräuchte es mich. Leicht selbst überschätzend.
Aber ich kann das total verstehen. Ich habe das nur in einem ganz anderen Also im Haushaltsbereich auf jeden Fall nicht. Packen ist das Schlimmste, was man mir antun kann.
Ja, mir auch, aber ich gebe es trotzdem
Monate
nicht ab.
Vorzudrücken. Und nee, aber wo ich das total habe und auch das Gefühl habe, das kann wirklich, es kann nur ich. Und da sind die Leute bei Amorelie wirklich dran, also die sind verzweifelt an mir. wir haben ja damals natürlich den Amorelie Adventskalender erfunden und das war ja so das Riesending und krasses Hype-Produkt in Deutschland und ist natürlich auch immer noch toll. Und den habe ich wirklich komplett designt. Also einfach mit den Designagenturen überlegt, wie heißt das, wie branden wir das, wie positionieren wir das, was ist da drin? Und vor allen Dingen dann aber auch, welche Farben, welche Formen, welche Story, welche Sprache nutzen wir da, um das genau perfekt auszudrücken.
Also leichtes Micromanagement, ja?
Komplettes On-Detail-Micromanagement. Alles selber machen einfach. Es war einfach
also
selber
gute
machen.
Führung, gute Führung.
Es war überhaupt keine Führung. Und dann war ich, und es ging so weit, dass ich wirklich ich bin mit zum Drucker geflogen, der das sozusagen druckt, um die Vorbesprechung zu machen, um den Vordruck zu machen und den Druck dann auch noch in Auftrag zu geben. Mhm. Der war auch ganz, ganz weit weg, irgendwie im Süden Deutschlands, wo du überhaupt nicht hinkamst, aber habe ich mir trotzdem genommen die Zeit. Und dann habe ich quasi da mit den Leuten an der Druckmaschine verschiedenste Türkistöne gegeneinander gelegt. Und die sind, glaube ich, innerlich, also die waren so nett, aber die sind, glaube ich, innerlich wahnsinnig geworden. Mhm. Ich habe gesagt, das geht zu sehr ins Blau, das geht zu sehr ins Grünliche. Ich will, dass das noch ein bisschen matter ist, das Ganze. Und es war wirklich, und dann haben mich alle so als 50 Shades of Turquoise verschimpft oder beschimpft, weil sie so meinte, okay, Lea kommt jetzt mit ihren 50 Shades of Turquoise und ist wieder sowas von viel zu tief auf der 15. Schuhsohle unterwegs. Aber das ist echt auch so ein Gefühl von,
Aber das ist ja bis heute
mein Ding.
Ja, total. Wenn wir ein neues Icon für unseren Podcast machen und dann steht das fest, dann kommst du auch um die Ecke und sagst, ich habe noch mal 24 Mal drüber nachgedacht und ich bin der Meinung, wir sollten den Schatten noch ein wenig wegretuschieren. Ja.
Es ist wirklich so, weil ich einfach, wenn Kommunikation sitzt und das so passt, das ist für mich die größte Freude. Ich kann mich da auch bei anderen so krass dran erfreuen. Und ich finde das dann so genial, wenn es so Marken schaffen, dass einfach alles zusammenpasst und du so denkst, boah, das ist richtig ein Kunstwerk. Es ist ein richtiges Kunstwerk. Und das ist dann mein Anspruch und da obsesse ich halt so hart.
So, hier kommt die nächste Frage.
Hallo ihr beiden. Ihr seid ja immer mit Volldampf dabei. Daher würde mich Folgendes interessieren. Wann seid ihr so richtig zufrieden und könnt mal entspannt durchatmen?
Ja, also ich bin beim Thema so richtig zufrieden und komplett durchatmen so ein bisschen schizophren. Also einerseits mache ich ja immer von Mitte Dezember bis Ende Januar alles aus und meinen berühmten Offline-Januar. Und da bin ich so richtig zufrieden, atme tief durch. Die Tage sind so lang, es ist so schön, es ist so ruhig. Und dann denke ich so, das hast du dir erarbeitet. Das ist der Sinn von all dem ganzen Geraffel, dass du jetzt so viel Ruhe hast. Und daraus könnte man ja ableiten, dass ich den Rest nur mache, um diese 6 Wochen im Jahr zu haben. Und das stimmt dann aber wiederum gar nicht, wenn ich mir überlege, wie ich letzte Woche, da habe ich wie eine Wahnsinnige gearbeitet zwischen Griechenland und Allgäu. Also da waren die Kinder in alle Himmelsrichtungen verteilt und haben Ferien bei Paten und so weiter gemacht. Und ich hatte sozusagen keinen harten Anschlag abends und habe einfach durchgearbeitet. Und dann saß ich spät abends im Funky Fish in Berlin mit Philipp und habe aus tiefstem Herzen gesagt, mein Schatz, wir haben so ein tolles Leben. Ich bin so glücklich in unserem Leben. Es ist einfach so schön. So, und da war ich so zufrieden. Da dachte ich so, wie kann man so ein geiles Leben haben? Und das war eigentlich so der totale Gegenentwurf zu meinem Offline-Januar. Und das habe ich eigentlich ganz oft, dass wenn der Sturm tobt und dann beruhigt er sich so abends einmal kurz und die Kinder sind im Bett und es ist irgendwie alles ruhig, dann denke ich so, es ist einfach alles drin in diesem Leben. Himmelhoch jauchzt, zu Tode betrübt, sau anstrengend, sau ruhig, viele tolle Menschen um mich. Also da kann ich manchmal mein Glück gar nicht fassen und deswegen bin ich wahrscheinlich einfach richtig zufrieden und durchatmen kann ich aber die wenigste Zeit, weil wir ja seit der Ruhefolge wisst, habe ich mal einen Tennisball in der Brust. Insofern atmet es sich da nicht ganz so gut.
Das ist der Preis für die ganze Zufriedenheit.
Genau. Hat man halt einen Tennisball in der Brust, da muss man halt durch. Ja.
Und also bei mir ist es, glaube ich, auch so, dass ich, also ich habe schon immer auf echt große Struggles, muss ich sagen. Und gleichzeitig würde ich sagen, habe ich jeden Tag das Gefühl, Mensch, ich habe schon auch richtig Glück. Also es ist schon auch richtig, richtig toll und bin zufrieden. Dieses Durchatmen-Ding habe ich aber mit was ganz anderem verbunden. Und zwar habe ich immer, wenn ich so Projekte wirklich beende, also komplett beende, also zum Beispiel bei Amorelie rausgehe und das ist sozusagen fertig. Dann, und ich schaffe das, mir ist das Ende immer total wichtig. Also ich finde, ganz viele fokussieren sich immer auf den Anfang und dann enden die furchtbar. Auch Leute, die kündigen oder so oder was. Das ist dann teilweise dramatisch, was dann da so, alles egal, nach mir die Sintflut, wams, hier ist es. So, ich finde das Ende immer ganz, ganz wichtig, auch in meinen persönlichen Beziehungen. Und da auf jeden Fall habe ich immer bei diesem Ende das Gefühl, da habe ich so richtig so ein, da kann ich richtig durchatmen und habe so wie, ich packe dann das, was ich da kreiert habe, zum Beispiel Amorelie als 7 Jahre, mir dann so ein wie so ein Geschenk und packe da so Geschenkpapier rum und mache eine Schleife drum, also in meinem Kopf quasi, und stelle die mir in den Schrank und dann gucke ich mir das so an und denke, das ist jetzt einmal fertig geworden. Also ich habe richtig dann so ein, und da kann ich richtig durchatmen und denken, geil, das ist einmal fertig. Das hatte bei Konrad auch, da war ich ja nur 8 Jahre im Verwaltungsrat, also ganz andere Intensität. Und trotzdem, als ich da raus bin und es war so gut und das Unternehmen läuft und so, habe ich auch genau dasselbe Gefühl gehabt von, es ist fertig und ich habe es gut beenden können. Das ist ja, ich meine, das hast du auch nicht oft, ja? Also da habe ich auch eine krasse Dankbarkeit für, wenn ich es schaffe, zum richtigen Zeitpunkt bei Sachen auch wieder rauszugehen, weil das meistens verpasst man den, ja?
Du, meine Mutter hat gestern auf dem Liegestuhl zu mir gesagt, sag mal, das ist ja so toll bei Lea, die hört ja auch jede Folge unseres Podcasts, dass die mit ihrem Ex-Partner im Urlaub und wie sie dann beschreibt, wie ihre kleine Tochter die Füße gekrault kriegt und den Kopf, das ist ja wirklich sehr besonders. Also da kenne ich ja niemanden, der das so hinkriegt. Also da kannst du auch stolz sein.
Ja, dass siehste, das sind echt so diese Enden, auf die ich dann fokussiere. Und dann, und das ist natürlich nicht fertig, das kann ich jetzt nicht ins Regal stellen, weil das ist ja für immer da.
Ja, naja, also, aber die Beziehung kannst total. Du sozusagen als
die
positiv.
Kann ich, ja genau. Absolut. Und da habe ich dann richtig so ein, ach, das ist gut geworden. Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen. Und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende. Und jetzt mal ein bisschen ans Eingemachte.
Hallo ihr beiden. Mich würde interessieren, aus welcher Kritik bzw. aus welchem Feedback ihr am meisten für euch lernen konntet.
Ja, ich habe gerade am Anfang in meiner Karriere ganz oft die Kritik bekommen, du bist ja schon ziemlich pushy. Und jetzt
am Anfang deiner Karriere, jetzt sagt das keiner mehr.
Och Verena, hättest du mich nicht einfach damit mal lassen können.
Nein,
jetzt bin ich komplett, du hast ja ganz viel draus gelernt und balanciert und habe ganz viel.
Ja.
Nein, aber der eine Teil ist natürlich, jetzt kann man sagen, das ist eine Stärke und das als Stärke auch nehmen und so. Und das habe ich sicherlich dann auch, nachdem es einen erstmal einengt und eindämmt und auch, sag ich mal, vermindert in der Kraft, weil man erstmal denkt, okay, ich darf nicht so viel zeigen, auch wieder irgendwie sicherlich geschlechterbedingtes Thema, aber egal. War der andere Teil, und den wollte ich jetzt mal sagen, war auch, da ist aber auch was dran. Und zwar war ich in meinem Ehrgeiz und meiner auch meinem Anspruch an Perfektion und an dem, was ich da erreichen will, auch einfach ultra präsent und habe anderen auch nicht so den Raum gegeben und auch deren Ressourcen nicht so wirklich genutzt und auch ein bisschen schlechter geführt sicherlich und so, sondern einfach, ich hatte das Gefühl, ich weiß, wohin wir wollen und habe das dann eher durchgepusht. Das heißt, der eine Teil ist schön, dass ich pushy bin, schön, dass ich ehrgeizig bin, schön, dass ich irgendwie zielstrebig bin und viel erreichen will und Gas gebe und Energie habe. Aber da war trotzdem eine total berechtigte Kritik dabei und die ist Lea und damit, also haben sie so natürlich nie formuliert, ja, aber für mich jetzt, Lea und damit nimmst du wirklich anderen auch ganz viel Chancen, in ihre Kraft zu kommen und zu lernen und was selber rauszusenden und auch selber zu merken, dass andere auch bessere Ideen haben teilweise. Weil du deine durchpusht, hörst du dann gar nicht richtig zu, was von den anderen kommt und nimmst das nicht auf. Und ich muss sagen, das ist immer noch ein Teil, mit dem ich heutzutage, deswegen hast du mich da auch so erwischt, hadere, weil ich natürlich so bin, wie ich bin und diese Power mitbringe. Und das ist auch einer meiner großen Erfolgsfaktoren.
Ist auch eine gleichzeitig,
genau, und gleichzeitig muss ich aber und will ich auch andere entwickeln und ich möchte genau anderen zuhören und das mehr sehen und denen mehr zeigen, wo man drauf achten kann, wie man es macht und weniger selber reingeben. Und deswegen ist das wirklich eine mega gute Kritik gewesen und ist sie immer noch.
Du, und genau deshalb habe ich auch nur den Finger in die Wunde gelegt, weil die Kritik habe ich ja auch 1:1 genau schon so gekriegt. Ich habe gerade überlegt, ich habe schon so viel Kritik gekriegt, dass ich gar nicht weiß, welche ich jetzt rauspicke. Also die du gerade erzählt hast, könnte ich 1:1 auch erzählen, dass ich auch immer, ja, so Stimmen, die gleich sind, die gleich zackig reden, die gleich schnell nach vorne pushen, denen gebe ich immer mehr Gewicht. Und die mehr ausführen, die auch mehr Analogien aus anderen Bereichen einbringen, da habe ich nicht so viel Geduld für. Also deswegen, da kann ich mich total mit identifizieren. Was ich aber, glaube ich, bei mir bekommen habe, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich Dinge umgestellt habe, war die Kritik: Du musst nicht auf alles in Sekundenschnelle und maschinengewehrartig eine Antwort haben. Also irgendwie bin ich so gepolt, dass wenn ich eine Frage gestellt kriege, dass ich dann die Antwort raushaue. Ja? Mhm. Und zwar, um einfach zu zeigen, ich habe es im Griff, ich bin schlau, ich weiß es. So. Das war schon beim Eckenraten in der Schule so, das habe ich geliebt. Da stehst du in der Ecke, kriegst eine Frage und dann musst du den in der nächsten Ecke rausschmeißen, wenn du besonders schnell antwortest. Mhm. Und mein ganzer Körper war unter Vollspannung und ich dachte einfach nur, hau die Quersumme von 1448 raus, so schnell wie du kannst. So. Und da muss man jetzt nicht allzu tief graben, um zu verstehen, warum das vielleicht eine Eigenschaft ist, die erstens andere einschüchtert, weil sie das Gefühl haben, okay, die hat immer schon geantwortet, da habe ich noch gar nicht angefangen nachzudenken. Und weil ich das in einer Art und Weise mache mit so einem Selbstbewusstsein, dass man denkt, okay, die hat das einfach auch schon krass durchdrungen, schneidet es andere Stimmen ab. Und ich habe es zum Teil noch gar nicht durchdrungen, sondern ich hau einfach erstmal die Antwort raus. Und und da die Kritik habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Und das denke ich sogar manchmal hier im Podcast, wenn wir jetzt wie heute Fragen reinschneiden oder uns auch gegenseitig welche stellen, dann merke ich so richtig, jetzt zähl mal 21, 22 im Kopf, statt sofort zu sagen, ja, weiß ich genau, kann ich dir sofort jetzt genau die beste Antwort drauf geben. Kann mich sofort melden. Also auch da, ich lerne noch, aber es ist mir bewusst, dass man nicht immer erste, schnellste, beste, tollste sein muss, sondern dass man auch einfach mal zeigen kann, habe ich gerade noch keine Antwort drauf, muss ich mal drüber nachdenken, ich melde mich dazu nochmal.
So, und die letzte Frage hat es richtig in sich. Da setzen wir uns wahrscheinlich komplett in die Nesseln.
Liebe Verena, liebe Lea, danke für die schönen und wichtigen Impulse jede Woche hier bei Fast and Curious. Heute habe ich euch eine Frage mitgebracht, und zwar, was bedeutet es für euch, eine Frau zu sein? Ganz liebe Grüße, eure Caro aus Berlin.
Also bei der Frage, Verena, können wir ja nur falsch liegen.
Achso, ich dachte, können wir ja nur Tony Robbins zitieren, sagst du jetzt. Ja.
Nein, okay. Wir können da einfach, also die ist, glaube ich, die ist ja so aufgeladen.
Ja.
Da bist du, da läufst du überall.
Ja, dann oute dich mal. Was bedeutet das für dich? Magst du Männer?
Oh Gott. Genau. Ja. Und vor allen Dingen erstmal ist ja die Frage, wie identifizieren wir uns als Frau? Ja. Also wer kann sich eigentlich als Frau identifizieren und so weiter? Also wir können nur falsch liegen bei dieser Frage. Mhm. Ich versuche das jetzt trotzdem mal alles wegzulassen und einfach so zu antworten, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Wie du es tun würdest, ja.
Genau. Und zwar, also ich habe da viel drüber nachgedacht, was heißt es eigentlich für mich und was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen wirklich? Und habe das auch mit einigen anderen diskutiert und dann kam in einer Diskussion raus, dass wir so gesagt haben, eigentlich sind nur zwei Teile wirklich extrem unterschiedlich. Der eine ist, wir bekommen Kinder und der hat ganz viele Konsequenzen und Implikationen. Und der andere ist, wir sind als Geschlecht weniger muskulär stark als die Männer. Also wenn man das jetzt mal einfach von der Theorie sich anguckt,
so schnell
haben
laufen,
wir so 52% Oberkörperkraft versus der Männer und Unterkörper, sozusagen Beine, 60%, weil wir natürlich Geburten haben und so, deswegen müssen die mehr tragen, etc. durch Schwangerschaft. Aber wir haben de facto more or less die Hälfte der Muskelkraft versus den Männern, egal wie stark wir trainieren. Genau. So, warum ist das jetzt, also die beiden Teile unterscheiden jetzt aus meiner Perspektive und please don't lynch me, also ich weiß, wie schwierig
please
dieses Gewässer gerade
ist. Okay.
Ich weiß, wie schwer das Gewässer gerade ist, aber so aus meiner Perspektive sind das die beiden wirklichen fundamentalen Unterschiede. Mhm. Und die haben natürlich ganz viele Konsequenzen. Also zum Beispiel fallen mehr Leute und Frauen in Burnout, weil sie mütterliche Gefühle ihren Mitarbeitern haben und zu viel von deren Verantwortung auf sich laden.
Päckchen packen.
Genau.
Päckchen tragen,
und dafür, und dafür gucken, dass denen es auch gut geht, emotional und so weiter und so fort. Ja. Dann, wir haben höheres Sicherheitsbedürfnis als Frauen, weil wir nicht so stark sind. Das heißt, wir gehen weniger Risiken ein in ganz vielen Bereichen unseres Lebens, weil wir ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, weil wir wissen, muskulär sind wir einfach unterlegen. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe irgendwie so gemerkt, für mich bedeutet es, eine Frau zu sein, das für mich, das beides einfach anzunehmen und zu sagen, so ist es für mich. Und das ist wundervoll, dass wir Kinder bekommen können, ob man es macht oder nicht, ist egal. Und es ist auch wundervoll, dass wir in Anführungszeichen das schwächere Geschlecht muskulär sind. Das ist völlig okay, weil es ganz, ganz viele Gewinne auf der anderen Seite mit sich bringt. Und deswegen ist es für mich sozusagen so ein Anerkennen dessen, was der Unterschied zwischen Mann und Frau ist und ein, das total nicht zu bewerten, wenn eher positiv zu bewerten und dann zu gucken, was kann ich eigentlich damit so machen.
Das finde ich mega aufgearbeitet von dir, weil...
Ich habe so eine Angst vor dem Feedback.
Das ist jetzt eigentlich so eine 3 Stunden Rotwein-Diskussion.
Ja,
aber
ist
während
es.
Du das gerade sagst...
Lass die mal machen. Lass mal dazu ein Live-Podcast-Event machen
dazu
und
kann man
3 Stunden Rotwein trinken. Mit ganz vielen Frauen und Männern darüber reden.
Genau.
Ich finde das so spannend.
Genau, weil es ein Riesenthema ist. Und das ist echt interessant, weil du gerade sagst, das sind die Unterschiede und die... mit denen im Reinen zu sein, die als Stärke zu sehen und so und seinen Frieden zu finden. Und genau das ist mir so schwer gefallen. Und zwar richtig lange Zeit meines Lebens. Also ich wollte partout nicht anerkennen, dass wir schwächer sind. Ich wollte nicht langsamer laufen. Ich wollte nicht weniger hoch springen können. Ich hatte auch nicht, das habe ich ja schon mal gesagt, dieses, oh, und eines Tages bekomme ich Kinder, so als große Erfüllung im Kopf. Sondern ich habe bis 14 so kurze Haare gehabt, so viel Fußball gespielt, sah so aus wie ein Junge, hatte auch noch überhaupt keine Oberweite, nix, lief noch mit so einer Boxershorts am Strand rum, da so einer Badehose ohne Oberteil mit 13 und habe Fußball gespielt und keinem ist es aufgefallen. Und wenn in der Tram jemand gesagt hat, junger Mann, gehen Sie mal zur Seite, fand ich das cool. Also ich habe richtig lange...
Das heißt, du hast richtig rebelliert dagegen.
Ich habe richtig rebelliert, aber ohne, dass ich das lautstark gemacht habe oder wie heute, dass ich gesagt habe, so mit she, her und was bin ich und so, das gab's ja alles noch gar nicht. Und bin ich divers und sowas, das gab's alles gar nicht. Ja. Sondern es war einfach nur dieses, ich laufe so schnell, ich kletter so hoch und so und ich kann das auch alles.
Ja.
So, und ich habe ganz lange immer mit Frau sein so eine gewisse Schwäche assoziiert. Aus dann bist du nicht so stark, dann bist du nicht so schlau, dann bist du nicht so dies, so das. Und ich würde behaupten, dass so erst so endgültig vor 10 Jahren oder so meine weibliche Seite zulassen, auch mal ganz verletzlich sein, es nach außen auch zeigen, nicht auf alles eine
mal
Antwort
bedürftig
haben. Bedürftig sein, um Hilfe bitten, dass ich das alles eigentlich erst vor 10 Jahren so richtig verinnerlicht und gelernt habe. Und plötzlich gemerkt habe, was es für eine unfassbare Stärke ist, eine Frau zu sein. Was es für eine unfassbare Stärke ist, zu zeigen, dass es einem wichtig ist, that we care, dass wir, genau was du gerade beschrieben hast, viel Last, wenn du so willst, emotionale Last von anderen mit uns rumtragen, weil wir uns die ganze Zeit fragen, wie geht's allen, wie geht's meinen Kindern, wo sind die gerade, geht's allen gut? Und dass das aber eine unfassbare Stärke ist. Du hast mal gesagt, als du von so einem Mädelstrip zurückkamst, mein Gott, da sind 10 Frauen und alle kümmern sich. Alle fühlen sich verantwortlich. Du musst überhaupt keine Pläne machen, wer räumt die Spülmaschine aus.
Irgendwann
weil alle
schon
das so, weißt du,
unfassbar.
So. Und dass es einfach toll ist, wenn Frauen in Führung gehen, wenn Frauen zeigen, was in ihnen steckt und dass das ja auch der Grund dafür ist, warum du und ich so für Gleichberechtigung sind, weil es eben der Mix unserer Stärken ist, der einfach Unternehmen formt, Gesellschaftliches voranbringt, wie es bisher nicht da gewesen ist. Also insofern kann ich heute mit 43 sagen, für mich bedeutet Frau sein, richtig stolz zu sein auf das, was Frauen können, was Frauen machen, was in Frauen steckt. Aber ich musste Anlauf nehmen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Ja, das war sie, die kunterbunte letzte Folge unserer zweiten Staffel. Und es ist ein großes Experiment, weil wir natürlich mal total mit unserer Struktur gebrochen haben, weil wir aber auch einfach euch zeigen wollten, wir hören euch. Ja, also wenn wir aufrufen zu stellt uns Fragen, dann wollen wir die auch beantworten. Und ich glaube, das hat man heute auch gemerkt, dass das holt auch aus uns dann Geschichten und Aspekte raus, die uns selber vielleicht gar nicht mehr so in Erinnerung waren oder so bewusst waren. Also vielen Dank dafür. Und vielen, vielen Dank für unglaubliche Zahlen, die ihr uns in dieser zweiten Staffel beschert habt. Wir haben jetzt knapp 21.000 Spotify-Follower. Wir haben in der Spitze über 40.000 Hörer und Hörerinnen unserer meistgehörtesten Folgen. Wir haben 4,9 Sterne bei Spotify bei 1600 Bewertungen. Also das ist alles mehr, als wir uns je erhofft hatten.
Total. Wir wollten ja eigentlich am Anfang einfach 10.000 HörerInnen haben. Das war das Ziel.
So, und dann hatten wir 10.000 Spotify-FollowerInnen in der ersten Staffel, 20.000 in der zweiten oder über 20.000. Und jetzt wollen wir 30.000 für die dritte. Also empfehlt uns weiter, hört uns weiter. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Und wie ihr inzwischen gemerkt habt, sind uns solche Zahlen auch wichtig. Also insofern umso schöner, dass sie kommen. Und jetzt freuen wir uns auf 12 crazy tolle neue Folgen. Viele fragen uns immer, gehen euch nicht mal langsam die Themen aus? Fragen wir uns auch gelegentlich und denken dann immer wieder, nee, wir können noch über so viel sprechen, über Selbstüberschätzung, Business Coaching, Work Hard bis hin zu Komplimenten, Humor. Also uns fallen noch so viel Deep Dives, so viel, was bewegt uns, was nervt's einen. Da geht uns bestimmt noch lange nicht der Stoff aus. Und unser neues Cover kommt nächste Woche. Ich habe es hier gestern Abend schon beim Abendessenstisch rumgezeigt und alle waren ganz beglückt. Also freue ich mich jetzt noch mehr. Genau, also ihr werdet uns so schnell nicht los. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
Unknown. You are the CEO of your business life. Love it, change it or leave it.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. bei OMR.